bin dann mit seiner Frau dann im Spital gefahren. Und wir sitzen dort und der Arzt kommt und er sagt, schwierige Nachricht, dein Mann wird seine Verletzungen nicht überleben. Die Frau mit zwei Kindern zu Hause und sie sitzt dort und sie sagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat weggenommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Der Arzt ist fast umgefallen. Wirklich. Und in die nächsten Tage, sie hat dann weit und breit alle erzählt. Das ist die wahre Botschaft. Und bei seinem Begräbnis haben wir dieses Lied gesungen. Und das war stark. Das war stark. Der Herz gegeben, der Herz weggenommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Schön. Danke dafür. Danke. Bevor ich einsteige in unser Hauptthema heute Morgen, ich möchte auch weiter ein bisschen Zeugnis erzählen. Nicht von mir, ja, vielleicht ein paar persönliche Infos dazu. Wie ihr gelesen habt, ich bin schon 35 Jahre verheiratet mit Leslie, wir haben 4 Kinder. Das vierte ist eigentlich unsere Tochter, sie ist aus Rumänien. Wir haben sie adoptiert. Dann, als wir sind mit 3 kleinen Buben hierher gekommen und wir haben das Mädel dann, als wir hier waren, dann aus Rumänien adoptiert. Und jetzt haben wir 8 Enkelkinder, aber 3 davon sind adoptive Kinder. 2 sind schwarz und unsere Kinder haben das wirklich am Herz gekriegt. Zuerst als Pflegeeltern und die sind wirklich als Pflegeeltern unterwegs, aber wo der Herr das wirklich dann weitergeführt hat, haben die begonnen auch Kinder zu adoptieren. Und 3 von unseren 8 sind adoptive Kinder und wir sind sehr, sehr froh. Das schwierigste Ding in meinem Leben ist, dass die meisten von meinen Kindern und Enkelkindern wohnen in den Staaten. Und das ist wirklich für uns schwer, als Großeltern und Großeltern. Wir feiern heuer einen 60. Geburtstag meiner Frau und der einzige Wunsch war, ich möchte einmal mit der ganzen Familie zusammen. So, das würden wir, wenn der Herr will und wir leben, wir würden uns in Minnesota im Sommer treffen, die ganze Familie auf einmal. Wir freuen uns sehr. Aber ein Zeugnis, ja, hilft mir. Super, danke. Danke. Dafür hast du eine Saunarunde verdient. Dann. Heute Abend, gell? Ein Zeugnis, aber nicht mein Zeugnis, aber was Gott tut gerade durch Menschen. Ein junger Mann, jung, Mitte 30er, Familie, Vater, 2 Kinder, Arzt, Urolog, vor, ist das 3 Jahre schon? Schon lange her, denke ich schon. 2,5 Jahre. Kriegt dann plötzlich aus heiterem Himmel den Befund, du hast Gehirnkrebs und es schaut wirklich schlimm aus. Sehr aggressiv, Tumor. Das war der Schaubauer Christoph, der das bekommen hat. Ich habe ihn im Spital besucht, gerade den Tag danach. Und er sagt, weißt du, der Herr hat mich sehr stark begegnet mit einer Botschaft. Dies ist dazu da, um dich zu reinigen, dass du mir viel näher kommst. Über Leben oder Tod, keine Ahnung, aber das weiß ich sicher. Ich weiß nicht, ob ich das überleben werde oder ich sterben muss, aber eins weiß ich, der hat mir das wirklich voll am Herzen gelegt. Es ist Zeit, wirklich dich voll reinigen zu lassen. Er sagt, stell dir das vor, die Monate davor, habe ich wirklich den Herrn von tiefstem Herzen angefleht. Herr, ich bin in meinem Glaubensleben stehen geblieben. Ich will mehr von dir. Ich will wirklich die Tiefe und die Nähe spüren. Und dann sagt, na schau, aber das ist es. Der Herr will, dass ich näher komme. Ob ich lebe, ob ich sterbe, das weiß ich nicht. Aber das ist, was ich will. Und ich habe gesagt, das ist genau, was ich am Herzen habe. Das ist genau, was ich dir sagen wollte. Und wir haben wirklich sehr fest gebetet, gerade am ersten Tag, Herr, verwende das für eine Reinigung. Und das hat natürlich die ganze Gemeinde sehr stark betroffen. Sein Bruder Und Frau sind auch voll in die Gemeinde involviert. Gut, ein junger Vater mit zwei kleinen Kindern, das trifft alle. Ganz liebe Leute. Und ja, und das war gerade am Anfang, ersten Tag einer Gemeindefreizeit. So, das ist die Gemeindefreizeit wirklich voll geprägt. Es war wirklich ein schwerer Last, das kann ich wirklich sagen. Wir haben viel gebetet, natürlich die Leute haben immer, und wir haben immer, ich habe es immer, wir haben alle für Heilung gebetet. Aber ich sage, das ist in Ordnung. Aber bet vor allem, dass der Herr mich reinigt und dass er ihm mir nahe bringt. Und das hat der junge Mann erlebt. Der ist wirklich, der Herr hat wunderbar in seinem Herzen gewirkt. Er hat so eine Freude, auch mit den Gedanken, vielleicht würde ich sterben und Frau und Kinder hinterlassen, aber er hat so eine Freude an der Gemeinschaft mit den Herren in der AKH in Wien. Da hat weit und breit erzählen können, auch seine medizinischen Kollegen, dass der Herr ist mit ihm. Und diese Freude, egal was kommt, gerade auch was wir gesungen haben, egal was kommt, der Herr ist mit mir, das war stark. Ja, natürlich, das hat eine starke Auswirkung in unserer Gemeinde gehabt. Aber nach ein paar Monaten, der ist immer schwächer geworden. Er hat auch schon eine Therapie begonnen. Aber, naja, mit geringer Hoffnung oder Chance. Aber der Herr hat ihm weiter und weiter geholfen, ist ihm näher gekommen. Und eines Tages dann, er hat angerufen und sagt, glaube, der hat mich noch was, wirklich eine Schlüsselsack am Herz gelegt und ich möchte das wirklich durchbeten. Ja, wir beten darüber. Und er ist einfach gekommen und sagt, ja, der Herz gerade aufgedeckt, auch wo es Bitterkeit gibt und wo ich vergeben soll und wo ich auch in andere Dinge ausräumen soll und tiefer gehen. Und ich will einfach, dass wir gemeinsam beten. Und wir haben wirklich gebetet dann. Und er hat wirklich alles, Demut, oder? Demut. Er hat alles auf den Tisch gelegt und den Herrn wirklich um Hilfe, um Reinigung gebeten. Und dann am Schluss dann, wir sagen Amen. Und er schaut an und er sagt, ha, ich bin geheilt. Und ich hab gewusst. Ich habe gesagt, ja, das weiß ich. Und das habe ich nie sowas im Leben erlebt. Nie. Das habe ich gar nicht erwartet. Aber ich habe es gewusst in diesem Moment. Und meine Frau war da, ich habe gesagt, der Herr hat Christoph gerade geheilt. Das ist schon 2,5 Jahre her. Der ist dann die nächste Woche im Spital gegangen, die haben alles untersucht. Die haben gesagt, es ist nichts da. Alles ist weg. Und seine Kollegen, und er sagt, die haben vor Freude getanzt, die anderen. Aber die waren ihm wirklich am Herzen und das war natürlich, es war ein Wunder, was Gott gemacht hat. Aber dann hat er gewusst, ja, ich gehe nicht zurück einfach in mein alten Leben. Urolog oder sowas, schön, super Beruf. Er sagt, Gott hat wirklich mein Leben gerettet, um was weiteres zu tun. Super, er nimmt ein Jahr, er geht in eine Bibelschule für ein Jahr. Einfach den Herrn tiefer kennenzulernen, auch wirklich in die Stille und die Tiefe zu gehen. Und in dieser Zeit, die haben wirklich begonnen, auch für die Gemeinde. Der Herr hat das wirklich in die Gemeinde verwendet, nicht diesen Wunder. Halleluja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass der Herr ihn geheilt hat. Aber diese tiefe Reinigung und diese Botschaft, und er hat davon gesprochen, diese Intimität, was er mit den Herren erlebt hat in der Zeit. Wie unglaublich das war. Und er kommt zurück dann nach diesem Jahr, der Herr fängt dann wirklich, wirklich starke Wellen durch die Gemeinde zu ziehen. Und er kommt zurück von der Bibelschule und das war gerade im Sommer dann. Und stell dir das vor, es kommt eine riesige Welle von Flüchtlingen dann zu uns. Und unser Gemeindehaus ist circa 1 Kilometer von den Hauptflüchtlingslager in Traiskirchen. Wir können es von unserem Gemeindehaus sehen. Die sind überall. Die waren wirklich überall. Und die kommen. Aber stell dir auch vor, dass unter den Tausenden von Tausenden, es gab wirklich eine Gruppe, eine Kern, die wirklich Herrn suchend waren. Und die waren es. auch in die gleiche Zeit dann, der Herr hatte uns eine Familie auf Afghanistan, die in Iran gewohnt haben, die schon ein Jahr früher zum Glauben gekommen sind, vollen Herz der Herr gedient hat. Die haben in dieser Arbeit die Oasis dann, neben Treiskirchen gearbeitet und mit vollem Herz und dann haben gesagt, ja, wir sollen nach Baden kommen, wir sollen auch in die Gemeinde dienen und Christoph und seine Frau haben gesagt, Herr, wir stellen uns zur Verfügung. Der ist bereit dann, und er war, und das hat er getan, aus seinem Berufsleben auszusteigen und Vollzeit dann im Glauben. Die Gemeinde hat ihn nicht anstellen können auf die Stelle dann. Wir haben aber gesagt, ja, ich bin bereit im Glauben diesen Schritt zu nehmen. Der Herr wird für uns sorgen. Puh, dumm, oder? Klingt fast wie Jesus, die seine Jünger angesprochen hat. Aber wir wissen, damals hat es funktioniert, aber heutzutage ist es total unpraktisch, gell? So zu leben. Wir sagen, nein, wir steigen aus, wir werden den Herrn einfach vertrauen. Der hat mein Leben aus irgendeinem Grund gerettet und jetzt wir sind da und die sind offen. Wir brauchen Zeit und wir können gemeinsam mit dieser Afghani Ehepaar, die wirklich Einsicht haben in den Herzen von den Flüchtlingen. Wer ist wirklich offen? Wer ist wirklich gottsuchend? Und wer will nur einen Schritt machen dann nach Westen und Asyl finden durch den Glauben sozusagen? Das ist eine schwierige Sache, gell? Wirklich schwierig. Aber zusammen, der Herr hat die verwendet. Und dann sind eine Welle von Flüchtlingen gekommen, die haben die immer zuerst in die Oasis begegnet. Und die wirklich am Suchen war, die haben in die Gemeinde gebracht. Und letzten Sonntag, vorige Woche, wir haben 50 in der Gemeinde. Und der Herr hat dann eine Sondergabe, jetzt stell dir das vor, aus heiterem Himmel hat irgendjemand eine ganze, nicht ein Gemeinde, Mitglied hat, ich weiß es nicht, 35.000 Euro oder sowas gespendet für eine ganze Übersetzungsanlage, dass wir das übersetzen können, weil das ist notwendig. Und dann der Christoph hat Zeit, um Glaubenskurse zu beginnen, um alle die persönlichen Gespräche und täglich mit ihnen unter der Woche dann zu treffen, um zu finden, wer ist wirklich dabei, wer ist wirklich dann vom Herz, vom Herrn berührt. Und dann haben wir erlebt, für mich ganz was Neues, dass viele von denen, bevor die nach Österreich kamen, der Herr Jesus hat die in einem Traum begegnet. Das habe ich mehr als 20 Mal gehört. Und die Träume sind alle anderes. Und in diesem Traum kommt keiner zum Glauben. Aber es ist ein Punkt. Einer kommt, der ist Jesus. Und die wissen sofort, dieser ist Licht. Und ich lebe in Dunkelheit. Islam ist Dunkelheit. Islam ist Hass. Islam ist Verderben. Das haben die alle dann sofort festgestellt. Jesus ist Licht. Jesus ist Wahrheit. Und sein Wort ist Wahrheit. Das haben die alles im Traum und es gibt nur Freiheit, es gibt nur Vergebung in Jesus. So etwa, und wenn du das schon biblisch betrachtest, du sagst, das ist wahrscheinlich nicht von Teufel, oder? Und dann die kommen hierher und die suchen jemand, der von Jesus erzählen kann. Also die sind lange Geschichten dann. Und die kommen und wieder nicht alle, aber wir finden diese Leute, die kommen und die sind offen, nicht das und das, sondern die wollten wirklich wissen, die sind noch nicht gläubig, aber dann die hören alles im ganzen großen Detail und die sind dann bereit, eine Entscheidung für Jesus zu machen. Und wir haben ein Schar, wir haben eine ganze, jeden Monat haben wir eine Taufe seit Sommer und es ist eine Schar, aber und nicht nur Flüchtlinge, das hat so eine Auswirkung, auch in unserer Gemeinde, auch was die erzählen, weil wenn wir die taufen, wir nehmen Zeit, eine lange Zeugniszeit, weil es ist ganz wichtig, die Leute sind skeptisch und richtig so. Ja, was ist dahinter und was wollen die und was meinen die? Aber wenn du dort sitzt und du hörst dann ein ausführliches Zeugnis, wie Jesus begonnen hat, in jeder zu wirken dann. Und es gibt immer die Punkte, ja, mein Herz war offen, ich habe es erkannt, was Islam ist. Dann hat jemand mir von Jesus erzählt oder ich habe eine Bibel bekommen und die Schritte dann. Und jetzt möchte ich an die Stelle bekennen, in Jesus Christus ist allein Heil und Errettung in diesem Namen und ich lasse mich in seinen Namen taufen. Und das ist nach einer langen Zeit zu prüfen. Wir bieten nichts an von Sozialhilfe. Das ist der Staat Österreich und ich glaube, wir machen es so gut, wie es möglich ist, unter diesen Umständen mit so viel konfrontiert zu werden. Es ist unglaublich, wie das ist und war umherum in 30 Kirchen. Wir sind vollkommen überfordert, aber der Staat macht, was es machen kann. Und dort ist eine gewisse Sozialhilfe, aber nicht in der Gemeinde. Und einfach, wir haben nur eine Sache, Jesus. Ja, aber ich will einen Taufschein und das. Nein, zuerst musst du dann Jesus vertrauen und das alles durchführen. Wir tun dich nicht taufen, sodass du das der Behörde zeigen kannst. Umgekehrt. Und der Herr hat das irgendwie bewahrt und verwendet. Und wir haben letztes Wochenende eine Schulung gehabt in die Gemeinde. Und für die, die einfach weitergeben, wir versuchen, eine Verbindung mit ihnen zu erhalten und die zurückkriegen dann. Und wie gesagt, es war eine ganze Schar. Und wir haben das Thema Stolz und Demut in die ausführlich bearbeitet und die Zeugnisse von denen, die dort stehen und sagen, ja, ich bin in Islam aufgewachsen und Stolz ist unser Fundament. Und zu sagen, zu hören, Jesus, unser Gott, der ist demütig. Und ich als Mann aus dieser Kultur in Demut leben muss, weil Gott widersteht den Stolzen. Ja? Die Zeugnisse von diesen Männern, stark. Es ist wunderbar. Und mittendrin ist dieser junge Mann, Christoph und seine Frau, und auch mit einer anderen jungen Ehepaar, und Gott macht wirklich was Wunderbares. Ich wollte das euch einfach weiter erzählen, falls es einige von euch, die auch mit Flüchtlingen was zu tun haben, ich würde gern euch eine Verbindung schaffen mit dieser jungen Mann, Christoph. Er hat schon in den letzten Monaten so viel Erfahrung gesammelt. Nicht alles ist positiv, aber dass der Herr am Wirken ist, ist wirklich wunderbar zu sehen. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Aber was für eine Veränderung, was für eine Herausforderung ist für uns als Österreicher, ja, ich zähle mich dazu, dass plötzlich eine ganze Schar von Dunkelhäutige kommen rein und Fremdsprache und auch, und das macht uns nervös und viele haben Angst davor und die sagen es ganz offen. Und der Herr hat das verwendet, um weiter unsere Gemeinde wirklich auf den Knie zu bringen, aber es war wirklich, der Herr hat die Flüchtlinge wirklich verwendet, um unsere Gemeinde weiter zu erneuern. Und wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Das ist stark, oder? Ich wollte euch das nur erzählen, weil das Thema Flüchtlinge ist eine riesige Sache. Jede Gemeinde, die sind überall, jede Gemeinde, ihr seid auch hier damit konfrontiert, aber es ist eine super Möglichkeit und wir beten immer her, schick uns die Leute, die wirklich offen sind und wir wollen die versuchen, die wirklich zu begleiten. So, viel Weisheit. Aber auch Mut und Freude dabei. Gott hat das sehr stark in unserer Gemeinde verwendet. Ja, so. Steig mal ein. Gut. Und wenn es zu lang wird, wir nehmen eine Pause. Ich möchte nicht euch überfordern. Aber ich möchte weiter mit unserem Thema, wie Männer wachsen und dass Männer prägen Männer. Es gibt zwei Aspekte, die wir brauchen, um einfach nicht nur wachsen zu können, aber dran zu bleiben. Und einer, wir lesen aus Sprüche, Kapitel 19, hier geht es um Weisheit. Das brauchen wir. Sprüche 19,20. Dort steht: Hör auf guten Rat und nimm Zurechtweisungen an, damit du weise fürs Leben weise wirst. So, was? Hör auf guten Rat und nimm Zurechtweisungen an, sodass du weise wirst. Okay, was brauchen wir, um wachsen zu können und immer wachsen zu können? Und das ist, wir brauchen Input von außen. Na klar, deswegen wir gehen ins Gottesdienst und wir hören Predigen an und wir lesen Bücher. Ja, das schon, aber das ist gut und wichtig, aber das ist eher unpersönlich. Verstehst du, was ich meine? Ich kenne euch nicht, die meisten von euch. Ich weiß gar nicht, wie du diese Woche gelebt hast. Ich kenne deine Stärke und Schwäche nicht. Und ich gebe euch was und ihr sollt es nehmen und das ist gut. Es ist gut, was wir hier machen. Aber hier geht's um was anderes. Hier geht's um Input von Leuten, die uns beobachten. Ist es wie Meister und Lehrling? Ist es wie Trainer und Spieler? Ist es nicht, du lernst nicht Fußball spielen, dass du ein Buch liest oder dass du Vorträge besuchst? Oder? Das ist uns klar. Aber leider, wir denken ja, im Glaubensleben, das soll genug sein. Wir lesen Bücher und wir besuchen Vorträge. Aber stell dir das vor, ein Fußballspieler, das ist seine Ausbildung. Er liest Bücher und er besucht Vorträge. Du sagst, na. Du wirst sowas von eingeschränkt. Und das stimmt. Das stimmt. Naja, ich habe eine Bibelschule besucht. Na super. Das finde ich wirklich super und empfehlenswert. Aber oft ist es noch mehr von Vorträgen, was du hörst. Der Professor, der hat keine Ahnung, was du mit deiner Freizeit machst. Du sitzt brav, du machst Notizen, es gibt eine Prüfung. Die Prüfung ist nicht, wie du lebst, es ist, was du weißt. Und stell dir das vor, dass der Fußballspieler sagt, ja, ich gehe zu einer Fußballspielerschule. Da gibt's intensiv jeden Tag Vorträge von früh bis spät und wir haben auch Prüfungen, die wir machen sollen. Die sagen, ja, den Glauben ist anders. Ist es? Ist es? Ich denke nicht. Wir brauchen Input von außen, aber von Leuten, die uns beobachten. Und das ist hier die ganze Sprüche, wo es über Weisheit redet. Und es redet von Input, es redet von Beratung, es redet von Korrektur. Es ist von Leuten, die uns anschauen. Und die sagen, hey, nicht so, sondern so. Oder das ist gut, aber mach's ein bisschen weiter. Das ist die persönliche Training. Das ist wie ein Lehrling lernt von einem Meister. Und wir brauchen das alles Input von außen. Sonst wachsen wir am besten unrund. Am besten. Weil es gibt Dinge, die wir sehen, die wir verstehen und wir sagen es okay. Genauso wie ein Fußballspieler, der aus dem Buch lernt. Und du sagst, ja, es gibt ein paar Dinge, die du wirklich richtig verstanden hast, aber es gibt eine Dinge, die du total falsch machst. Und ein geübter Trainer wird das sofort sehen, oder? Und sagt, nein, nicht das, sondern das. Aber das ist richtig. Wir brauchen alle, um wachsen zu können. Und nicht nur Junge. Ja, das ist die Jugend, die brauchen es wirklich. Die Alten nicht mehr. Die wissen alles schon. Und die sind so demütig, dass die weiß, dass die alles wissen. Und wehe dir, wenn du versuchst, einen Alten entweder zu beraten oder noch ferner zurechtzuweisen. Ich habe gestern Abend gesagt, Demut wird mit Laufe der Zeit und Jahren schwieriger sein, oder? Hier ist ein Grund dafür. Wir brauchen Input von außen. Jeder. Leben lang. Und das ist nicht negativ, das ist auch positiv. Wir brauchen Trainers. Naja, es gibt einen zweiten Aspekt, was wir brauchen. Und das ist, wir brauchen Motivation. Zum Beispiel Galater Kapitel 6. Das Leben ist lang. Es ist wirklich lang. Und das Leben ist, naja, ehrlich gesagt, in manchen Hinsichten, das Leben ist mühsam. Es ist schwer. Es ist ermüdend, oder? Es ist nicht immer leicht und durch die Jahre wird man immer leichter und einfacher durchs Leben gehen. Na, ist es nicht so. Aber schau, wie es steht in Galater 6, Kapitel 6, Vers 9. Eine Ermahnung. Deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Und weiter, lasst euch nicht entmutigen. Und dazu, gebt nie auf. Denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Der hat es dreimal betont. Dreimal betont. Werdet nicht müde. Dazu, lasst euch nicht entmutigen. Gebt nie auf. Warum muss er das sagen? Weil das Leben ist kraftberaubend. Das Leben macht müde. Das Leben ist schwer. Und ausharren, und heute Abend werden wir das Thema Disziplin anschauen. Ein Mann und Disziplin, der sagt, ja, danke. Da lege ich mich hin und schlafe lieber, als so einen Vortrag anzuhören. Weil einfach die Gedanken darüber ist. Darum machen wir das am Abend und nicht jetzt. Und das ist wirklich wichtig, das kommt davor. Aber das ist irgendwie eine Sache. Ja, super, ich kenne das immer am 1.1. Wie heißen die? New Year's Resolutions. Neujahrsvorsätze. Ja, dieses Jahr, ich werde es abnehmen und ich werde es fit machen. Und dann nach ein paar Wochen, ich schaue und ich habe schon abgenommen, aber es ist hier. Und hier habe ich dann mich ausgebreitet und nicht hier. Und dann denke ich, aber die waren echte Absichten. Wirklich, wirklich, das wollte ich. Ich wollte das tun. Ich wollte das und das und das. Aber ihr kennt das, gute Absichten. Und wo ist die Motivation dann, das durchzuführen? Wir brauchen es. Und wir brauchen auch Mut. Das gehört dazu. Ja, endlich über meine Schatten zu springen. Naja, schau den Christoph an. Seine Arztberuf auf Eis zu legen. Das ist aber stark. Woher die Mut, sowas zu tun? Und das ist alles eine Motivationfrage. Und Motivation, lieber Männer, ist nicht, kommt nicht und wir versuchen das und es ist tödlich. Wo einer von vorne steht und sagt, hey, benimm dich ordentlich. Hey, du sollst wirklich die Bibel lesen, du Faulpelz. Du sollst mal wirklich zum Beten beginnen. Und wir geben es ordentlich und wir sitzen dort und wir sagen, ja, das stimmt. Und wir lassen uns durch diesen Druck dann, es ist ja ordentlich ein Druck, und für eine gewisse Zeit, und wir gehen nach Hause und sagen, ja, das würde ich machen, und wir machen es einmal. Und es ist weg. Und dann, wie fühlen wir danach? Sehr schlecht. Weil das ist eine Niederlage, ist eine echte Niederlage. Ja, ich habe es versucht und ich habe das nicht tun können. Ich habe nicht die innerliche Kraft oder die Motivation. Und wenn wir von vornherein einfach noch mehr draufgeben und noch mehr draufgeben, für die meisten, es kommt ein Punkt, wo die einfach innerlich resignieren. Du hast das so oft gehört und ich kann hier reden, du sollst die Bibel lesen. Und du sagst, das habe ich nie gehört. Du sagst, das höre ich jede Woche, ich weiß, dass es richtig ist, aber das trifft mich gar nicht mehr, weil ich weiß, ich komme nicht dazu. Ich kann das nicht, ich schaffe es nicht. Und einige, wir sitzen dort, aber innerlich haben wir es resigniert und einige sagen, die werfen tatsächlich das Handtuch und die gehen. Sie sagen, es geht nicht, ich schaffe es nicht und ich will nicht einfach dort sitzen und Woche für Woche höre, was ich nicht schaffen kann und da gehe ich dann raus und ich weiß, dass es wichtig ist, aber ich schaffe es nicht. Ich habe die Motivation, die Kraft nicht. Das stimmt. Woher kommt das? Prediger, Kapitel 4. Wahrscheinlich sind die bekannten Versen, aber ich würde sagen, für mich einige die wichtigsten Versen meines Glaubenslebens. Prediger, Kapitel 4. Wir lesen dann ab Vers 9. Zwei haben es besser als einer allein. Zusammen erhalten die mehr Lohn für ihre Mühe. Wenn sie hinfallen, Vers 10, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der allein ist und fehlt. Und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft. Es können zwei, die in einer kalten Nacht unter einer Decke liegen, einander wärmen. Doch wie kann einer, der alleine liegt, warm werden? Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. Und ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Wehe der, der was alleine ist und hinfällt. Und liebe Männer, wir würden immer hinfallen. Das ist so. Das ist die Tatsache. Wir haben diese Vorsetzungen. Vorsätze, danke. Wir haben diese Vorsätze. Und das wollen wir. Das ist wirklich im Herzen. Aber dann irgendwann werden wir hinfallen. Das ist so, wo du sagst, ich kann das nicht heute. Ich schaffe das nicht. Ich habe keinen Bock. Und die Frage ist dann, wenn ich hinfalle, und ich werde hinfallen, wer ist da, um mich aufzuhelfen? Wehe der, der alleine ist. So Männer, wir brauchen unbedingt zwei Sachen. Wir brauchen Input von außen, Hilfe von außen, das brauchen wir. Und wir brauchen dann Motivation fürs Glaubenleben, was durch andere Männer kommen soll. Das kommt durch andere. Zusammengefasst, was wir brauchen, ist Beziehung. Wir brauchen das. Naja, klar, das brauchen wir. Wir sind alle da, wir sind schon. Naja, aber das ist eine Beziehung. Dies sind Beziehungen, die wirklich tief gehen. Und diese zwei Aspekten. Jeder braucht einen Mentor. Das ist ein klarer Begriff, oder? Ein Begleiter, ein Mentor. Und jeder braucht ein geistlicher Freund oder Freunde, die wirklich dann diese Rollen, diese Bedürfnisse dann stillen. Und es kann die gleiche Person, es kann unterschiedliche Personen, aber das ist absolut notwendig, dass wir im Glauben wachsen. Ein Mentor ist der, der uns unser Leben anschaust, ist genauso wie ein Footballtrainer und sagt ja, 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 der uns kennt, der uns sieht und uns hilft, dann weiterzugehen. Ich hab gestern Abend erzählt, der Herr hat mein Leben wirklich mit 13 auf den Kopf gestellt. Das war schön, wie er mir begegnet hat. Und ich habe dann sofort eine junge Jugendleiter dort gehabt, der mir begleitet hat, aber der war sehr begrenzt dann, auch selber in sein Glaubensleben, was er mir geben hat können. Aber wir haben ein Jahr wirklich, wir waren wirklich eng zusammen für ein Jahr. Aber dann war's aus, die Beziehung war aus und ich habe einige Monate, ich war 14, wo ich wirklich dann alleine war, ohne dieses Mentor-Beziehung. Ja, ich habe meinen Vater, aber das ist eine andere Dynamik zwischen Vater und Sohn und wirklich die Offenheit, alles zu erzählen oder alles zu hören. Ich kenne das auch mit meinen eigenen Söhnen. Das ist eine andere Dynamik. Und ich war da und dann plötzlich, dann taucht in unserer Gemeinde auf diesen Floyd Schneider. Und als Bibelschüler, der wollte ein biblisches Seminar besuchen und die haben ihn sofort dann für die Jugendarbeit gewonnen und der war frisch verheiratet und auch zurück von Vietnam, bisschen wild, aber das mögen die Jugend, gell? Und ist einfach dann, hat irgendwie sofort mitgekriegt, was der Herr in mein Leben getan hat und der ist zu mir gekommen und gesagt, schau mal, du möchtest wirklich mit den Herren gehen, du möchtest wirklich was. Ich sage, ja, das will ich. Sag, ich bin bereit, dich zu irgendwie zur Seite zu nehmen und einfach zu geben, was ich zu geben habe. Bist du bereit? Ich sage, ja. Er sagt, super. Samstag um 6 Uhr früh treffen wir uns. Das habe ich gesagt, was? Das ist Wahnsinn. Ich habe keine Schule am Samstag gehabt, aber 6 Uhr früh muss es so sein. Er sagt, naja, schon. Ich möchte wissen, ob du wirklich ernst bist. Bist du bereit? Bist du bereit, wirklich? Da muss ich um 5 oder sowas aufstehen. Ja, ist es dir wert? Das will ich wissen. Ich will meine Zeit nicht einfach vergeuden mit jemandem, der das, ja, wer vielleicht, oder na, schau mal, oder sowas. Bist du wirklich dabei oder nicht? Willst du das haben oder nicht? Damals war ich 14. So, ja. Und dann hat es begonnen, etwas, was dann wochenlich, so 4 Jahre, nicht immer 6 Uhr in der Früh, als er wirklich überzeugt war, Gott sei Dank, als er wirklich überzeugt war, dass ich das wirklich ernst, wir haben das circa ein Jahr gemacht, 6 Uhr in der Früh, und dann war es 8 Uhr am Samstag, da war sehr dankbar. Aber alles Mögliches, alles, was er in die Bibelschule gelernt hat, alles hat er mir einfach weitergegeben, ich habe eine Menge von Büchern gelesen und alles Mögliches, aber der Unterschied war, er war in der Gemeinde, er hat mich immer wieder im Dienst, immer wieder in Beziehungen, immer wieder in Dinge beobachtet, und dann war seine persönliche Begleitung, er hat natürlich voll aus seinem eigenen Leben gesprochen, was Beziehungen betrifft, was die persönliche Beziehung mit Gott betrifft, und ich habe dann es war mein 17. Geburtstag, habe ich meine erste Predigt gehalten. Also es war alles mit seiner Schulung und alles mit seiner Vorbereitung, alles mit seiner Hilfe, seiner Unterstützung, seiner Kritik, alles war dabei. Das habe ich dann diese 4 Jahre gehabt. Das war unglaublich wichtig für meine Glaubensentwicklung. Absolut wichtig. Naja, dann erst nach Österreich gegangen. Und da bin ich mehr da. Gut, ich bin auch in die Uni gegangen. Und aber nachdem ich das erlebt habe und wie wichtig das war, wir haben auch sofort einer ausgesucht dort an die Uni, der war mir neu, aber dort in einer Gemeinde gab es eine für junge Erwachsene, ein Kreis, ein Kreisleiter, ein Pastor, und wir haben diese Beziehung aufgebaut, wo er persönlich dann nicht nur von vornherein lehrt, aber persönlich, so sehe ich dich, so sind deine Stärke, aber das ist eine Schwäche dann. Und es war diese persönliche Begleitung in diesen ersten Jahren als Jungerwachsene, die für mich so wichtig war. Und ich könnte dann eine ganze Reihe dann von Männern, es war, wir haben Missionaren aus unserer Gegend, einer Familie Elliot, ich habe das Männer euch das auch gestern erzählt im Auto, einer ist sehr berühmt, war er als Märtyrer in Ecuador gestorben ist, Jim Elliot. Und sein älterer Bruder dort, der 65 Jahre in Peru gedient hat, war ein Mann Gottes, der ich nie wieder gesehen habe in meinem ganzen Leben. Bert Elliott. Der war unglaublich. Der ist mit Gott gegangen wie Henoch. Der war ein Freund Gottes. Und ich habe gedacht, das brauche ich. So, ich habe damals dann, ich war schon verheiratet mit Mike, unser Ältester, aber wir sind nach Peru gegangen, 2 Monate mit ihnen zu leben. Und einfach zu sehen, zu beobachten, diese Beziehung zu haben, ich will lernen, nicht nur von Vortrag, was es heißt, heilig zu sein oder mit Gott eng zu gehen. Ich will das sehen und ich will, dass jemand mein Leben anschaut, und das war aber schmerzhaft, weil er sofort viele Dinge erkannt, und dann bin ich 3 Jahre später zurückgekommen für 2 Monate mit einem Team von jungen Leuten. Und dann, er hat mich beobachten können als Leiter. Boah, das war eine Lektion. Wir haben viele längere Gespräche gehabt. Der hat eigentlich viel zu sagen. Er sagt, Mensch, du bist wirklich entwicklungsbedürftig. Was es heißt als Leiter. Und vor allem im Bereich Demut. Du sagst, ja, du bist eine begabte Leiter. Aber du bist ein stolzer Leiter. Das war ausschlaggebend. Mentoren, Leute, die dein Leben anschauen und weiter. Aber weißt du was, Männer? Mit Laufe der Zeit ist das schwieriger, oder? Gut, wenn ich 25 bin und der ist 55, da geht's. Aber jedes Jahr, stell dir das vor, jedes Jahr werde ich älter sein. Und es gibt immer weniger Menschen, die schon 30 Jahre älter sind. Im Leben überhaupt keiner. Oder auch im Glauben. Und die, die dann vorhanden sind, in mein Leben reinzusprechen, die sind teilweise jünger, wie meine eigenen Kinder. Und zwei von unseren Gemeindeleiter in Baden, jetzt, ich bin nicht mehr in der Gemeindeleitung, seit 4 Jahren, so zwei von unseren Gemeindeleiter habe ich in der Jugend gehabt. Und eine ist mein eigener Sohn. Das ist nicht... Das ist eine Herausforderung, aber eine wichtige. Sehe ich das als Bedarf? Naja, das habe ich früher notwendig gehabt. Aber jetzt bin ich der selber, der die Weisheit austeilt. Aber es ist eine Lebensaufgabe. Wann, schau die Schrift an, aber auch umherum, wann gehen wir im Leben vor allem schief? Wann ist Salomo? Wann ist es bei ihm schief gegangen? Nicht, als er jung war. Als er jung war, der sagt, Gott, ich bin hoffnungslos überfordert. Ich brauche nicht Reichtum, nicht das oder jenes. Ich brauche Weisheit und Kenntnis. Wie gehe ich damit um? Und der Herr sagt, fantastisch. Das ist unglaublich, diesen Demut. Der Demütige kriegt der Gnade. Aber irgendwann, was ist mit Salomo? Der hat den Weg der Weisheit, was er so fein und so gut beschrieben hat, der hat den Weg der Weisheit selbst verlassen. Und zum Schluss, der hat in Torheit sein Leben beendet. Und er hat ihn gestraft dafür. Wie ist das möglich? Der Mann, der alles von Weisheit weiß und das gelehrt hat. Naja, irgendwann kommt ein Punkt, er hat das geschrieben. Du sollst dich beraten lassen und zurückweisen lassen. Und irgendwie hat er selbst diesen Punkt erreicht, wo er sagt, bei mir geht das nicht mehr. Wer hat Salomo beraten, alle diese fremde, gottlosen Götzendienste Frauen zu heiraten? Wer hat ihm gesagt, ja, Salomo, das sollst du tun, das wird dir in deine geistliche Reife helfen. Es hat keiner ihm das beraten und das war das Problem. Er hat es trotzdem gemacht. Uzia, sag mal, der König, Uzia, wann ist es bei ihm schiefgegangen? Der war wirklich ein Mann Gottes, aber ganz zum Schluss ist es schiefgegangen. Es steht dort, dass aus Stolz, er ist selber in den Tempel mit einem Rauchopfer, aus Stolz. Wer hat ihn beraten, das zu tun? Niemand. Die haben auch versucht, ihn zurückzuhalten. Er hat sich nicht. Der war stolz. Und der ist voll gestürzt. Männer, es ist gefährlich, alt zu sein. Das ist die Tatsache. Alt im Jahren, auch im Glauben. Wer soll mich beraten? Und Stolz wächst, aber wir Männer, wir brauchen es genauso. Genauso wie in unserer Jugendzeit. Und ich habe leider gesehen, auch die Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, so viele junge Männer, die voll engagiert waren, die sind auch jung Gemeindeleiter geworden. Und du schaust auch einige, was ist mit ihnen passiert? Ja, die sind dann ins Pension gegangen. Sowohl als Gemeindeleiter als auch ins Pension. Das ist gut, das ist in Ordnung. Aber dann bei manchen, wirklich echte, gute, gottesfürchtige Leiter, du siehst dann, es geht bergab. Und dann du sagst, und er tut das und er tut das, ja, und sein Leben, er ist gemütlich geworden und er hat, du siehst ihn kaum mehr, er hat keinen Einfluss mehr, wirklich kaum einen Dienst mehr und du sagst, was ist mit ihm? Und ich hab begonnen, immer wieder die Frage zu stellen, wer hat ihn beraten, das zu tun oder dort zu übersiedeln oder das als Hobby anzunehmen und das, wer hat ihn beraten? Ohne Ausnahme, hörst du was? Niemand, keiner. Und ehrlich gesagt, ist es die Jugend, die kommen und sagen, hilf mir. Kannst du mir erzählen? Kannst du mir helfen? Kannst du mir zeigen, Entscheidungen zu treffen? Naja, ich brauche Hilfe dabei. Ich brauche Unterstützung. Aber für uns Männer, die ein bisschen reifer sind, boah, das ist schwer. Aber das brauchen wir. Und wenn wir aufhören, uns beraten zu lassen und zurechtweisen zu lassen von Menschen, die uns kennen. Und jetzt, mit Laufe der Zeit, sind oft jünger, sowohl im Jahren als auch im Glauben. Das sind wir dann durch unser Stolz der Weg der Weisheit verlassen und wir gehen auf den Weg der Torheit. Und statt Gemeinden voll von demütigen, alten Männern, die voll für den Herrn brennen, die voll dann durch die Beratung und Zurechtweisung von anderen wirklich dann die göttlichen Qualitäten haben, sind wir oft dann Gemeinden, und wir haben ältere Männer, die eher einen Gegenwind in die Gemeinde bringen, statt Erneuerung und Erfrischung. Und das ist leider die Tatsache, oder? Zumindest in Niederösterreich. Vielleicht ist es anders hier. Oder in Wien, möglich. Oder vor allem in Amerika. Und das ist. Aber das ist meine Erfahrung nach. Und wo gibt's dann? Weil die Demütige gibt Gott was? Gnade? Und Gnade fließt den Demütigen hinzu, aber durch denen in die Gemeinde raus. Und sind die Alten wirklich ein unglaublicher Segen für die jungen Leute? Oder sind die eher Probleme? Das ist eher ein Gegenwind in aller Hinsichten. Das hat mit Stolz und Demütig zu tun. Männer, wir brauchen Input von außen. Und je älter wir sind, desto nötiger haben wir das. Nicht weniger, sondern mehr. Oh, stark. Sind wir demütig? Haben wir diese Gnade in uns und in die Gemeinde? Etwas, was der Herr getan hat in die Erneuerungsprozess in Baden, der hat uns einige echte, demütige ältere Männer gegeben. Es ist unglaublich. Und was die für ein Feuer und für ein Segen in die Gemeinde reinbringen, es ist unglaublich. Leider teilweise sind die oder oft von außen gekommen, aber nicht immer. Nicht immer. Wir brauchen es. Wir brauchen es. Aber zweiter Punkt, und das ist der: Wir brauchen einen Mentor, alle von uns, Input von außen, aber wir brauchen auch geistliche Freunde. Diese Freunde, die uns motivieren, die gehen mit uns Schritt für Schritt. Und wenn ich hinfalle, wenn ich stürze, die sind da für mich. Und wenn die hinstürzen, ich bin da für die. Die sind unsere geistlichen Freunde. Ich habe schon Floyd als Mentor gehabt. Aber was ganz wichtig war auch, genauso wichtig in dieser Zeit, aber auch diese Sache von Freundschaft. Und als 13-Jähriger, das allererste, wo der Herr mich wirklich dann sehr stark begegnet hat, als Lebensänderung nötig, war in meinem Freundeskreis. Weil ich habe einen sehr fixen, sehr langen Freundeskreis gehabt mit 13. Ich habe zwei beste Freunde. Das war auch in einer christlichen Schule, aber die waren nicht unterwegs mit den Herrn. Die waren nicht wirklich gläubig, nur ja, die waren Burschen, die dabei waren. Und in die Entwicklungszeit, die sind immer weiter und immer weiter von den Herren weggegangen. Und die haben mich immer eingeladen, mitzugehen. Na komm, wir machen das, wir machen das, wir machen das. Einfach wegzuziehen. Das ist stark, oder? 13, die besten Freunde. Und der Herr hat mich begegnet und sagt, du musst diese Freundschaften beenden. Das war eine Katastrophe für mich als 13-Jähriger. Was soll ich dann? Meine Freundschaften beenden und als 13-Jähriger dort einfach alleine sitzen als der sogenannten Frommen. Und wenn du dieses irgendwie Bezeichnung kriegst als Jugendlich, ist es tödlich dann. Ja, du bist fromm. Na super, danke. Mein Leben ist vorbei. Wirklich, so habe ich das erlebt. Das will ich nicht, das kann ich nicht. Übrigens, ihr könnt es aufmachen zum Luften zu jeder Zeit, wenn ihr wollt. Aber das brauchen wir. Okay. So, an einem Abend habe ich wirklich eine Entscheidung treffen müssen und sagen, okay, ich lasse diese Freundschaften los. Und ich habe die Freunde gesagt, ich kann mit euch nicht gehen. Und die haben gesagt, okay, tschüss. Na, wie das Leben dann viele Jahre ausschaut, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich mit ihnen nicht weitergegangen sind. Die sind beide dann. Aber ich war alleine. Und ich bin in Highschool gegangen dann, ohne Freunde. Und dann war genau so ein Typ wie ich, der was Ähnliches erlebt hat. Und dadurch, dass ich keine Freunde gehabt habe und dadurch, dass er ganz mit den Herren unterwegs war, wir haben ein Zweierschaft gebildet. und ganz durch Highschool. Wir sind wirklich eng miteinander gegangen. Und es ist noch tiefer und noch tiefer. Wir haben begonnen, vor der Schule miteinander zu treffen, um die Bibel zu lesen, um zu beten, um für den Schultag vorbereiten. Und das ist gewachsen dann, auch in die Schule. Zum Schluss sind 40 Jugendliche zusammengekommen, um in Paaren zu treffen dann. Der Herr hat das wirklich verwendet, um eine gewisse Erneuerung in die Schule zu bringen. Weil Beziehungen, die bedeuten so viel. Die bringen so viel Energie, die sind so hilfreich. Ich habe es gebraucht, er hat es gebraucht. Und dann ist die Zeit gekommen, gut, wir gehen in die Uni. Der wird auch in Medizin sich weiterbilden, der ist auch Urologe geworden. Aber seine Ausbildung geht in diese Richtung, meine geht in diese Richtung. Und dann habe ich überlegt und gesagt, na schau, aber Beziehungen sind so wichtig im Glauben. Ist es eigentlich wichtiger als mein Beruf und auch meine Ausbildung? Und wenn der Herr will, dass ich weiter in diesem Bereich Medizin ausbilden, Augen, irgendwie, ich muss das schaffen. Und ich habe dann ganz zum Schluss gesagt, ich will mit ihm zumindest ein paar Jahre in die Uni gehen, mit ihm zu leben in dieser Lebensphase 18 bis 20, wo wir so viele wichtige Entscheidungen machen. Ich will das nicht alleine stehen, wenn ich so einen Freund habe. So, ich habe ganz zum Schluss meine ganze Ausbildung dann verändert, bin dorthin, bin ich mit ihm in die Uni gegangen und wir haben 2 Jahre dann zusammen in einem Studentenheim gelebt. Und das war unglaublich prägend für mein Glaubensleben. Wir haben einander wirklich gestärkt, wirklich motiviert. Das habe ich erlebt dann. Und in die Zeiten dann, dazwischen, wo wir nicht zusammen waren, vielleicht war es Sommerurlaub oder sowas, ich habe es sofort das Glaubensleben ist für mich äußerst schwierig im Vergleich. Warum? Der spendet so viel Motivation, Stärke, Bewahrung. Und alleine war ich nicht, ja, ich war halb so stark, alleine war ich ein Zehntel so stark. So ist es. Und dann waren alle möglichen Probleme mit Motivation und Sünde. Und Gott hat diese Beziehung wirklich so verwendet. Und nachher, nachdem ich das geschmeckt habe, habe ich dann immer gepflegt, Leute, Männer. Und ich sage, was ist mit deiner Frau? Meine Frau ist super, auf jeden Hinsicht. Wir sind ein sehr starkes Team. Sie ist wirklich ein großer Segen, das ist klar. Aber sie ist kein Mann und dafür bin ich sehr dankbar. Ja? Aber ich brauche Männer. Ich will nicht, dass meine Frau mich ein Tritt im Hintern geben muss und das brauche ich hin und wieder. Und ehrlich gesagt, auch wenn es so ausschaut, sie will mich nicht ein Tritt im Hintern geben. Du sagst, ja, du kennst meine Frau, sie möchte mich gern ein Tritt im Hintern geben. Nein, eigentlich nicht. Sie wünscht sich, dass es einen Mann gäbe, der diese Tritt im Hintern gibt und nicht sie selber. Das ist der Wunsch von jeder Frau. Ein Mann, der mein Mann zurechtweisen will, so dass ich das nicht machen muss. Das wünscht sich jeder Frau, den ich wirklich in meinem Leben begegnet habe. Und so war's. Und so ein Kreis von Männern, auch durch die Jahren dann. Und warum bin ich nach Österreich gekommen dann? Letztendlich dann, das war die letzte Entscheidung. Wer soll mich auch? Dann, ich bin zu meinem alten Mentor zurückgekommen, der Floyd Schneider, um mich zu helfen dann in dieser, als Missionar an einen neuen Dienst. Und das war eine ganz wichtige Phase. Aber ich brauche heute genauso wie damals. Und das ist das Problem für uns Männer. Oft, wir gehen, ja, wir haben eine Woche bei einer Freizeit. Und was erleben wir? Und es ist nicht vor allem die Vorträge. Auch wenn die gut sind. Wir haben normalerweise gute, gesunde Lehrer in der Gemeinde. Und wir lesen gute Bücher. Es ist die Gemeinschaft. Weil in der Gemeinschaft, was wir hören, hat einen ganz anderen Stellenwert. Menschen gehen in die Bibelschule. Nein, es ist nicht vor allem die Vorträge. Es ist die Gemeinschaft, was die leben, wo die miteinander wohnen. Die gehen in einen Einsatz. Die gehen auf ein OM-Schiff zum Beispiel. Es ist die Gemeinschaft, die Stärkung und dann die fangen an wirklich zu wachsen wie noch nie und wenn es vorbei ist und die denken, ja, damals war es super, aber irgendwann müssen wir von Berg runterkommen und den Alltag, und das sprich alleine, das durchkämpfen. Und wir gehen nicht viel weiter alleine. Auch wenn du willst, auch wenn du gute Absichten hast, auch wenn dein Herz offen ist. Weil die Gemeinschaft ist wirklich alles. Dort kommt den Input von außen und dort kommt diese Motivation, was wir nie alleine schaffen. Nie. Und das Problem ist, wir verbringen so viel Zeit, unser Gottesdienst irgendwie perfekt zu machen. Naja, die Ankündigungen nicht hier, sondern da. Und jetzt sollen wir die Ankündigungen produzieren. Und jetzt sollen wir das machen und ein bisschen eine Einleitung. Und wir verbringen Stunden, Wochen, Jahren, um den Gottesdienst ein bisschen besser zu machen. Und das bringt uns dann durch alle diese Mühe 1% Verbesserung in unser Glaubensleben. 1% durch alle diese Stunde. Und dieses 50%, was brach und leer bleibt, ist Gemeinschaft. Und wir tun nichts. Naja, was können wir tun? Wir haben einen Gottesdienst am Sonntag und die wirklich die braven Leute, die kommen zu einer, ja, unter der Woche was, Hauskreis, Gebetsabend, boah, das sind wirklich die Hingegebenen. Und das ist gut. Und ich will nicht mich darüber lustig machen. Aber das ist aber wenig, oder? Und dann die Leute gehen zu einer Freizeit, die gehen zu einer Schulungswoche in Mittersil, die gehen irgendwo und dann ist Gemeinschaft. Und wir lesen dann von der Urkirche, wie es explodiert hat. Warum? Bin fest überzeugt, du liest das. Die haben eine enge Gemeinschaft. Die Frage ist, wie schaffen wir das? 2 Vorschläge. Wir sollen schauen, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Manchmal sind wir jahrelang Freunde. Aber irgendwie ist es nur auf einem gewissen Niveau. Aber es muss die Zeit kommen, wenn wir das wirklich ausnutzen wollen, wenn wir wirklich alles bekommen wollen, was Gott für uns vorhat, ist, dass wir zusammensetzen und wir sagen, wie kann diese Beziehung besser sein? Wie können wir einander besser stärken? Was hast du mir zu sagen? Wo siehst du Wachstumspotenzial? Wo brauche ich Mut? Wo siehst du Sünde? Und das war diese Phase zwischen Highschool und Uni. Ich bin dort mit meinem Freund gesessen, Mike, und wir haben ein ganzes Tag das besprochen. Was siehst du in mir, was ich in dir sehe? Und wenn wir gemeinsam an die Uni gehen, wie soll ein Glaubensleben, wie können wir einander unterstützen? Das war absichtlich die Beziehung und was für Potenzial diese Beziehung hat, unser Glaubensleben zu prägen. Und dass ich dort gelernt habe, das in weiterer Beziehung bis heute getan. Es ist einfach, das auszusprechen. Wie steht's? Was siehst du? Das ist, Männer, das ist aber schwer. Diese Frage zu stellen, sag mir, ich will das hören, was siehst du in mir? Potenzial und Schwäche, Sünde und was Gutes. Schwer. Weißt du, Stolz ist sehr verletzlich. Sehr. Man kann sehr leicht den Stolz verletzen, oder? Und je mehr Stolz ich habe, desto empfindlicher bin ich. Demut aber ist schwer zu verletzen, denke ich. Aber diese Frage, sag mir, was du siehst, sag mir, was du denkst, ich brauche das. Wir sollen die Beziehungen nehmen, die Gott uns gegeben hat, auf einer Seite, und die wirklich vertiefen. Aber das braucht Absicht. Das braucht Absicht. Und so viel Potenzial sitzt neben uns. Aber es bleibt lebenlang nur so weit und es geht nie tiefer. Schade, schade, schade. Aber dann, wir brauchen auch geistliche Freunde. Naja, das ist schwer in der Gemeinde. Wir sind alle sehr beschäftigt. Und auch ist es eine Sache, ja, wie kannst du mit allen Männern auf einmal befreundet sein und wirklich so eine tiefe Freundschaft? Und die Antwort ist, du kannst es nicht. Wir reden von einer geistlichen Freundschaft von 1, 2 oder sowas. Du sagst, naja, das kann man nicht. Das darf man nicht in einer Gemeinde machen. Wir müssen mit allen Freunden sein. Das geht aber nicht. Es sei denn, die Gemeinde besteht aus 3 Männern. Da geht's. Aber wenn es eine gute Gemeinde ist, dann wird es schnell wachsen. Und dann, was magst du? Was hat Jesus gemacht? Naja, der hat 12 ausgesucht. Naja, es wollte nur Zwölf mit ihm umgehen. Nein, es wollte nur nicht Zwölf. Der hat auch 70 Mal ausgesandt. Aber er hat Zwölf um ihn umherum. Und aus diesem Zwölf, er hat 3 ausgesucht. Besonders, na, Jesus, das darfst du nicht tun. Das wird Eifersucht und Neid und alle möglichen. Mag sein, aber er hat 3 ausgesucht. Petrus, Jakobus, Johannes. Sagt immer wieder, ja, und Jesus ist dorthin gegangen und er hat die 3 mitgenommen. Was ist mit den anderen? Der hat die nicht eingeladen. Da hat einfach 3 um ihn herum, ganz wichtige, aus verschiedenen Gründen, aber das hat er selber getan. Und was ich gesehen und was ich erlebt habe durch die Jahre, ist es ganz wichtig, dass Männer besondere Freundschaften innerhalb der Gemeinde, vielleicht ist kein außerhalb, aber besondere Freundschaften pflegen. So eine geistliche Freund, die dich wirklich kennst. Und du pflegst das auch innerhalb der Gemeinde. Und ich tue das, und nicht nur ich, aber auch ich ermutige immer wieder Leute, die das tun, die wirklich dann so einander eine Hilfe sind. Womit hat das zu tun? Letztes Vers. Von Hebräer. Ihr kennt das. Es ist Hebräer, Kapitel 10. Vers 23, 10, 23, und das ist der letzte, ich verspreche es euch. Vers 23. Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen, denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Festhalten, nicht aufgeben, nicht loslassen, nicht müde werden. Wie? 24. Spornt euch gegenseitig zu Liebe und guten Taten an. Spornt euch. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Wir sollen, und manche Übersetzungen verwenden das Wort reizen. Aber es ist diese Idee. Deswegen, für Männer ist es eine Männersache. Du willst nicht eine Frau haben, die dich reizt. Sagen, ja, das habe ich schon. Na, das ist es nicht. Das uns reizt zum guten Taten. Und es gibt nicht jeden Mann in der Gemeinde, der mich zum guten Taten reizt. Der tut mir einfach reizen, aber nicht zum guten Taten. Und das muss ich damit umgehen, aber ich will mich dann umringen lassen von Männern, die mich spornen, anspornen dann. Und es ist gegenseitig. Und es gibt nicht jeder Mann, der das tun kann, aber wir müssen schauen und wir müssen offen sein und wir müssen sagen, das glaube ich, das will ich haben. Und ich habe um mich dann, wie funktioniert das? Ich habe Beziehungen mit irgendwie auf jedem Niveau mit allen Männern in der Gemeinde. Aber ich habe für mich persönlich, ich habe 2 enge Freunde in der Gemeinde. Jeder weiß das. Ich habe 2 enge Freunde. Und das ist, was Gott tut. Angefangen, ich bete dafür. Herr, ich brauche das. Das ist Demut, glaube ich. Zu sagen, Herr, ich brauche das. Meine Frau betet mit, weil sie weiß, dass ich brauche. Und sie will nicht der, die mir diesen Tritt im Hintern gibt. Und sie betet dafür, für Männer, die das tun werden. Und der Herr beantwortet dieses Gebet. Ich habe 2 Freunde. Du sagst, ja, was, sind die genauso wie du? Nein, du kennst meine Geschichte. Ich bin Amerikaner, ich bin mit 13. Wirklich, habe den Herrn begegnet. Ich komme aus einer Brudergemeinde. Und einer von meinen Freunden ist mit 49 zum Glauben gekommen. Ein Österreicher. Der hatte nichts von Hintergrund. Ich bin sehr jung, in einer gläubigen Familie. Und der zweite Freund ist ein ehemaliger katholischer Priester. Das ist ein bisschen ein anderer Hintergrund. Und ich habe den Vorrecht, ihn vor 2 Jahren zu taufen, er und seine Frau. Ich kenne ihn lang. Aber die sind meine engen Freunde. Und dann, wie ist das dann? Ja, wir sehen uns in der Gemeinde, aber die Gemeinde ist groß. Aber jeden Dienstag, kommende Dienstag, wir treffen uns als Männer, als Kleingruppe. Ja, wir haben Dienste, was wir zusammentun, aber wir treffen uns für uns. Austausch, Beet, Unterstützung. Das brauche ich. Und wissen andere Männer das? Ja. Und dass wir eine, und wir pflegen die Beziehung auch mit unserer, Ehefrau. Wir machen Ausflüge, wir gehen im Kurzurlaub oder sowas. Wie wirkt das? Es ist sehr interessant. Eine junge Mutter, jung wieder, 35, das war eine Gruppe von jungen Erwachsenen dort. Und sie ist, und wir waren da in unserer Kleingruppe einfach. Wir versuchen kein Klick zu sein und wir reden fast nicht miteinander im Gottesdienst, weil wir sind alle unterwegs, andere etwas zu tun und andere zu begegnen. Aber irgendwo waren wir zusammen und diese junge Frau, sie kommt und sagt, wir reden gerade darüber. Wenn wir euch zusammen sehen als Alten, wir kriegen Schüttelfrost. So gesagt, wir kriegen Schüttelfrost. Dass solche enge, aufbauende, gesunde Beziehungen unter Alten geben können. Und das gibt uns Hoffnung. Das ist, was wir wollen. Das ist, was wir wollen. Wir wollen, weil wir sehen, wie ihr einander so unterstützen, so anspornen, so helfen. Und es gibt so viel Energie, was aus dieser Beziehung kommt. Und die Männer, die sind für mich da. Hey, ihr habt wirklich was Schwieriges vorletzten Jahr gemacht. Wirklich, einmalig. Hoffentlich ist es einmalig im Leben. Ich habe bei einer Frauenfreizeit gesprochen. Und das zum Thema Unterordnung. Und hey, die haben mich dazu eingeladen. Wir haben gesagt, wir wollen einmal das Thema hören, wirklich gut ausgelegt, wirklich das vorstellen können. Boah, dann denke ich, ja, Daniel in der Löwengrube. So war es aber nicht. Die waren ganz liebe, ganz offene Frauen. Aber trotzdem, das ist sowas von schwierig und unheimlich und alles möglich. Ein Mann bei einer Männerfreizeit, du sitzt die ganze Zeit. So natürlich, ich habe meine zwei Freunde dazu bewegt und die sind mit mir mitgegangen. Die sind nicht in Vorträge gesessen, aber wir haben ein Quartier dann außerhalb. Den Hauptquartier, wir sind zusammengeblieben, wirklich. Und zum Essen waren wir gemeinsam, ja, was war irgendwie, was soll ich tun dann? Der eine unter alle diese, es ist eine Frauenfreizeit, gut, beim Café und Jause war ich da, die persönlich. Und alle möglichen Fragen, das war gut. Aber das war unglaublich wichtig für mich. Die waren da und ich war beim Reden und die waren beim Beten und wir haben das austauschen können und die Frauen haben das wirklich für super gefunden. Sag, schau, die sind Männer, die wirklich einander helfen, die Männer wirklich einander unterstützen. Das ist ein Vorbild. Da war ich wirklich. Aber ich habe das gebraucht, so eine Unterstützung, und ich brauche es bis heute. Ich brauche es bis heute. Und ich kann von anderen, das ist nur ein Bruchteil von was ich in Beziehungen erlebt habe. Aber im Großen und Ganzen, ich schaue mein Leben an und ich habe sehr früh begonnen mit 13. Aber der Herr hat mir geholfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben, denke ich, meine Energie zu erhalten, meine Freude. Warum? Wie? Durch andere Männer. Durch andere Menschen. Wahrscheinlich das alles Wichtigste, was ich in meinem Leben und Dienst getan habe. Ich hab diese Schatz, Beziehungen, wirklich im Großen und Ganzen, wirklich in Anspruch genommen. Und das hat mein Leben unglaublich geholfen. Mentoren, geistliche Freunde, bis heute. Ohne das, Männer. Oh, danke. Wir haben Zeiten, danach haben wir gesagt, Solo-Zeit, Zeit zu zweit oder zu dritt, würde ich empfehlen. Aber nur mit jemandem, den du kennst. Nicht einfach irgendjemand, aber einfach zu sagen, hey, red mal darüber. Und einfach auszutauschen, wie steht's in Bezug auf Beziehungen. Es ist unglaublich, wie viele Männer in unserer Gemeinde alleine sind. Es ist unglaublich. Wo die sagen, ich habe keinen Freund, Ich habe sicher keinen Mentor. Ich habe nichts und niemand. Es ist üblich, nicht eine Ausnahme. Und leider, je weiter du gehst in Bezug auf Dienst und Verantwortung, ich will nicht das Wort aufsteigen in weltlicher Sinn, aber du kriegst immer mehr Verantwortung und immer mehr, du bist Diakon oder Ältester oder Gemeindeleiter oder Pastor oder Missionar. Und normalerweise ist es ein Aufstieg in der Isolation. Normalerweise ist das so. Und dann unser geistlicher Leiter, die das am meisten brauchen, weil die sagen, die brauchen es nicht. Nein, die brauchen es noch mehr, weil die so viel Verantwortung haben. Und dann wir wundern uns, wenn die irgendwie austrocknen oder die irgendwie in Sünde stürzen oder die einfach den Handtuch schmeißen und sagen, ich kann das nicht mehr. Und wir wundern uns. Aber oft im Dienst aufzusteigen, in mehr Verantwortung aufzusteigen, ist mehr in die Isolation zu steigen. Das erlebe ich immer, immer wieder. Wie ist es? Wie steht's? Das ist eine Frage. Und wenn nichts ändert in diesem Bereich, wenn in 5 Jahren du nicht sagen kannst, ja, ich bin tiefer in die Beziehung reingegangen, ich würde nicht erwarten, dass in dein Glaubensleben viel, viel ändern wird. Das würde ich wahrscheinlich nicht erwarten. Das ist ausschlaggebend. Das ist ausschlaggebend. Für euch und für eure Gemeinden. Wir haben so einen starken Wert in unserer Gemeinde draufgesetzt. Jeder Mann soll einen Mentor und einen geistlichen Freund haben. Einfach ist es nicht. Aber wir wollten nicht jahrelang über Gottesdienst veranstalten reden, wenn wir über diesen Punkt reden sollen. Wie steht's in unseren männlichen Beziehungen? Wir wollen gemeinsam beten. Wir wollen eine Zeit für Lobpreis und dann lasst der Geist euch leiten. Such jemand aus oder zwei, reden wir darüber nach, beten wir darüber nach, einfach auszutauschen, wie steht's, was kann ich, was sehe ich. Und dann, wir haben bis 12 Uhr zurück zu sein, nimmt irgendwelche Zeit, eine Solo-Zeit zu machen, das ist was so schön ist. Das ist, was wir nicht am Sonntag tun können, nach einem Gottesdienst. Gell? Sofort am Ende stürzt den Alltag und das Leben und die Verantwortung. Nimm die Zeit, das ist einmalig hier. Mach das. Wir beten und dann wollen wir den Herrn zum Abschluss loben. Stehen wir dazu auf, zum Gebet. Himmlischer Vater, es ist kein Geheimnis, was wir heute sprechen. Das sind offene Sachen. Wir brauchen andere Männer. Wir brauchen Mentoren. Bis zum Lebensschluss. Wir brauchen geistliche Freunde, die uns stärken und motivieren und ermahnen und helfen aufzustehen, wo wir müde sind. Wir brauchen das, jeder von uns und noch mehr, wenn wir Verantwortung haben für andere Männer und andere Menschen. Und Herr, du weißt, dass es für die meisten von uns oft der Engpass in unser Glaubensleben, warum es nicht weitergeht, weil diese Beziehungen nicht vorhanden sind. Dann wie sollen wir das erwarten? Und Herr, hilf uns, nicht nur, ja, so ist es, und nach Hause zu gehen und es endet nichts, sondern das wirklich unter die Lupe zu nehmen, im Gebet und Gespräch und sehen, wie kann es anders sein? Herr, hilf uns, nicht nur Hörer des Wortes zu sein, sondern Täter. Und es ist so schwer für uns als Männer, diese Dinge anzusprechen, was Beziehungen betrifft und die Tiefe einer Beziehung. Es ist uns so schwer, aber hilf uns, Herr. Hilf uns, hilf uns. Weil das ist, was du für uns vorhast. Danke für den Schatz, was wir ineinander haben, Herr. Wir wollen das wirklich voll in Anspruch nehmen. Danke dafür. Amen.